Die Folge 436. Ja, die Zahl erinnert mich an den ehemaligen Arbeitskollegen bei Fleischhauer in Köln. Gut, der wird das vielleicht hier nicht hören. Ich begrüße Sie, die zuhören, alle ganz, ganz herzlich und freue mich, dass Sie wieder dabei sind. Aber ich bin natürlich nicht alleine, sondern da lauert noch jemand, der will wahrscheinlich auch irgendwas loswerden.
Ob ich lauere, weiß ich nicht. Ich möchte bloß alle ganz herzlich begrüßen, freue mich über alle, die dabei sind und glaube, dass wir wieder ein bisschen was zusammengestellt haben. Ich hätte da zum Beispiel einen.
Du hast einen.
Also so ein Chip mit 1 Million Neuronen, den haben jetzt Wissenschaftler mal etwas näher vorgestellt. Und zwar in Almaden, das IBM Research Center, hat ein paar Details zu True North erzählt. True North ist eben ein Computerchip, der nicht mit dem klassischen Ansatz von Ein- und Ausschaltern geht, sondern der mit digitalen Neuronen arbeitet. Neuronen ist ja das Rechenzentrum, mit dem unser Gehirn arbeitet, wahrscheinlich. Wir haben ja die Nervenzellen, haben ja diese informationsleitenden Fortsätze, diese Neuronen eben, die in der Großhirnrinde angesiedelt sind. Und diese Technologie oder diese Ideen, die wahrscheinlich dahinter stehen, möchte man sich für die Entwicklung von zukünftigen Computern zunutze machen. Dass man also Computer bauen kann, die ähnlich arbeiten wie das menschliche Gehirn. Nicht das menschliche Gehirn ersetzen, der Weg ist wahrscheinlich noch viel zu weit. Aber das menschliche Gehirn ist klein. Das ist so etwas über eine Handvoll Masse. Nervenmasse.
Mehr hast du
und
nicht.
Und bitte?
Mehr hast du nicht. Meins ist größer.
Nee, ich brauche nicht mehr.
Ach so.
Naja,
Handvoll, es ist doch schon ein bisschen größer. Oder mindestens mal 2 Hände, Herr Schmitz.
Ja, oder 2 Hände voll.
Gut.
Ja gut, und was macht das? Was macht denn dieses komplexe kleine Teil? Es ist allem, was wir bis heute kennen, zum Beispiel in der Bilderkennung, in der Spracherkennung, und den ganzen Sachen, die dem alltäglichen Leben so vorkommen, ist es klassenbesser als das, was wir technologisch bis heute leisten können. Das liegt auch daran, dass wir mit der klassischen Schaltungstechnik immer mehr an die Grenzen des physikalisch Machbaren laufen. Also selbst theoretisch ist ein Transistor unter 5 Atomen nicht möglich. Also sind die Anzahl der Transistoren auf einem Chip begrenzt, denn je größer die Chips werden, desto größer ist die Fehlerwahrscheinlichkeit, desto höher ist die Ausfallrate und so weiter und so weiter und so weiter. Die ganz bekannten, immer wieder besprochenen Nachteile der klassischen Chip-Technologie. Mit den Neuronen könnte man aber denn, wenn das man das wirklich hinkriegt, versuchen, das, was das Gehirn leistet, elektronisch oder digital nachzuahmen. Wobei auch Forscher sagen, das ist wahrscheinlich nicht ganz einfach. Denn zum Beispiel der Stanford-Forscher Kwabena Bohain sagt, es ist reizvoll, damit zu arbeiten. Aber die Neuronen sind analog und nicht digital. Die arbeiten nicht nur mit klassischem Ein- und Aus, sondern die können auch noch andere Zustände damit machen. Und wie das nun wirklich arbeitet, das weiß man bis heute noch gar nicht. Man kann Neuronennetze bauen, man kann feststellen, man kann selbstlernende Systeme damit bauen, das wird ja auch gemacht. Künstliche Intelligenz wäre ein bisschen überschrieben zu sagen. Aber es wird versucht und dieser True North Chip setzt auf einen digitalen Ansatz. Er möchte also die Aktivitäten eines Neurons digital nachahmen und versuchen, daraus eine Intelligenz zu entwickeln, die dem menschlichen Gehirn weiterhilft. Ob es wirklich richtig ist, ob der Ansatz klappt, weiß man nicht. Man arbeitet daran, man hat die Neuronen. Aber wenn das Projekt erfolgreich ist, dann gibt es natürlich auch den Umkehrschluss. Denn einige der ungeklärten Fragen, wie unser Gehirn wirklich arbeitet, könnte man dann eventuell über diesen technischen Ansatz endlich mal erklären. Wir werden es hoffentlich noch erleben. Und ob wir nun Computer damit kriegen oder nur Teile, die nur Rechenoperationen übernehmen, das werden wir denn sehen. Denn wenn wir heute schon diese Supercomputer sehen, die sind ja an sich zu blöd, einen Brief zu schreiben. Denn die können im Prinzip nur Fließkommarechnungen und Matrizenrechnungen. Dafür sind die optimiert. Deswegen gibt man auch die Grafikchips dafür, weil die auch für sowas gebaut sind. aber die könnten nicht als normaler Computer arbeiten. Die können eben nur ihre speziellen Aufgaben. Und vielleicht kriegen wir irgendwann mal Neuronencomputer, die speziell zum Beispiel für Spracherkennung, für semantische Spracherkennung da sind oder die für Bilderkennung da sind, zum Klassifizieren von Bildern, damit man Suchalgorithmen über Bilder endlich mal richtig zum Laufen kriegt. Ich bin sehr gespannt, wohin das weiterlaufen wird. Und wenn wir was Neues darüber erfahren und hören, werden wir das natürlich dann auch wieder erzählen. Vielleicht können wir sowas auch irgendwann mal zeigen. Das wäre auch mal was.
Die Ippenforscher oder IBM-Forscher, die träumen ja sogar davon oder sagen, dass es sehr realistisch ist, dass diese neue Struktur in der Lage ist, nicht nur zu denken, sondern auch zu riechen, zu sehen, zu hören, zu fühlen, dass so etwas möglicherweise in der Lage ist, so nach dem Motto, hauchen Sie mich mal an und anschließend die Analyse macht und sagt, woran der Mensch denn erkrankt ist. Die haben sehr hohe Träume, aber ich habe sehr viel von solchen Träumen in meinem Leben gehört. Was hinterher herauskommt, das wird man mal sehen. Dazu gehört natürlich auch eine grundsätzliche Überlegung. Ist denn unser Gehirn tatsächlich in der Lage, unser Gehirn zu begreifen? Könnte denn unser Gehirn tatsächlich ein Gehirn schaffen, welches ebenbürtig oder besser als unser Gehirn ist? Und wenn wir so etwas tatsächlich schaffen könnten, würden wir mit unserem Gehirn denn ein größeres Gehirn, besseres, schnelleres, leistungsfähigeres wiederum begreifen können? Also da gibt es sicherlich einige grundsätzliche Dinge, über die wir nachdenken müssen. Und dann hast du etwas gesagt, Heinz, dass die Sache damit analog. Also ich bin der Meinung, es gibt überhaupt nichts Analoges. Denn irgendwo haben wir immer eine Struktur in den kleinsten Einheiten, die in denen wir denken, ob es die Zeit ist, ob es irgendein Maß ist, ob es der Widerstand ist oder ob es Spannung oder sonst etwas ist. Irgendwo ist eine Stufe. Umso weiter wir das vergrößern, irgendwann kommen wir auf die Stufigkeit, irgendwann ist die Sache quantisiert, nicht mehr analog. Das heißt, meiner Meinung nach ist unsere Welt digital in ihrem grundsätzlichen Sein. Und analog ist nur das, was wir mit unserer Unschärfe daraus machen. Unschärfe im Sehen, im Hören, in den Gedanken.
Ja, diese Analogaussage ist vom Herrn Boahin, der sagt, das ist das Problem, an Neuronen sind analog und steht damit im direkten Kontrast zu den Computern, die im Prinzip auf 0 und 1 basieren. Und die Ansätze, um das menschliche Gehirn nachzubauen, müssten irgendeinen Weg zwischen dieser analogen und der digitalen Welt finden. Sind seine Aussagen. Er hat lange darüber nachgedacht.
Ist mir ziemlich wurscht. Wenn analog, dann Otto sagt die Wahrheit oder wie auch immer. Das ist so eine Geschichte mit diesen Lügen und der Wahrheit sagen. Wir wollen ja eigentlich gar nicht lügen. Gut, manchmal schönt man irgendwo etwas. Und wenn man so etwas macht, möchte man gar nicht, dass irgendein Fremder mithört. Man spricht mit jemandem, den man einschätzen kann, man erzählt ihm etwas, man setzt sich irgendwo ins bessere Licht oder erzählt, wie schlecht es einem geht. Das ist das typische, ganz normale menschliche Taktieren. In dem Moment, wo wir so etwas aber öffentlich machen würden, würden wir uns nicht so richtig wohl dabei fühlen. Das heißt, wir haben eine Privatsphäre, wir haben auch ein Recht auf unsere Privatsphäre. Wir haben ein Recht darauf, so zu sein, wie wir sind, mit allen Fehlern, die wir haben. Und unsere Staaten weltweit untergraben diese Rechte. Sie hören uns ab, sie lesen uns ab, sie gucken uns ab, sie gehen uns nach oder was auch immer. Eine ganz, ganz wichtige Sache ist zum Beispiel, wenn ich mit jemandem telefoniere. Ich bin oft genug abgehört worden, Und nur weil ich mal wieder die Schnauze zu weit aufgerissen habe, aber das ist eigentlich ziemlich wurscht. Nur ich habe Methoden gefunden, wie ich nicht abgehört werden kann. Und jetzt gibt es da etwas, wo ich noch nicht so ganz genau weiß, ob ich das letztendlich glauben soll. Aber die Telekom will eine Ende-zu-Ende-Verschlüsselung für Smartphones anbieten. Das heißt, die Firma, eine deutsche Firma, GSMK, die bietet für Android und iOS eine Mobile Encryption App, deswegen eine deutsche Firma, damit man es möglichst unverständlich darstellt, an, die von der Telekom erstmal nur für Unternehmen, für Großkunden, die natürlich auch viele Mobilverträge bei der Telekom haben, und denen will man das als erstes kostenpflichtig anbieten. Da seine Ende-zu-Ende-Verschlüsselung ist, muss man natürlich auf jedem Endgerät diese Applikation laufen haben, damit die Daten quasi in Echtzeit verschlüsselt werden. Ich quake in mein Mikrofon hinein, das wird digitalisiert von der Elektronik, dann kommt dieses kleine Programmchen und vermurkst das so, dass es keiner mehr versteht, außer das kleine Programmchen am anderen Ende der Funkleitung, was das wieder zurückübersetzt. Die Schlüssel übrigens dafür, die werden beim Verbindungsaufbau ausgehandelt, die sind also nicht konstant, und man sagt, diese Crypto-Engine von GSMK, die soll AES 256 und SHA 256 und Two-Fish als Verschlüsselung Systeme zum Einsatz bringen. So, wenn man dann im Moment geistern also Zahlen 15 bis 20 Euro pro Monat pro Telefon, wenn man dann das Geld dafür ausgeben will, weil man so Wichtiges oder so Persönliches zu sagen hat, dass keiner mithören soll, dann könnte man damit eigentlich immer und überall telefonieren, weil die Bandbreite, die benötigt wird dafür, ist sehr niedrig mit 4,8 Kilobit pro Sekunde, sodass man also selbst über 2G-Verbindungen, man braucht keine 3G, schon lange keine 4G-Verbindungen, dass man damit ganz normal telefonieren kann, und das auf der Verbindung, wenn es mein Telefon verlassen hat, bis es das Telefon des anderen erreicht, nicht abgehört, dekodiert, mitgeschnitten oder sonst was werden kann, sondern da ist einfach nur unverständliches Genuschel drauf. Ja, wäre eine schöne Sache, sowas für 1 Euro pro Monat und dann für jeden und nicht nur für die Kunden oder Großkunden der Telekom. Aber, liebe Telekom, das kommt natürlich auch noch, das wissen wir alles, wenn es irgendwo anfängt. Irgendwann geht es dann auch vom Preis her runter und irgendwann wird das jeder können. Nur was, bitteschön, macht dann der Staat? Wird es dann irgendwann so sein, dass dann da in diese Software eine Hintertür eingebaut werden muss, per Order der Mufti? Oder was wird denn dann passieren? Denn der Staat wird sich das nicht gefallen lassen, dass plötzlich der Bürger mit einem anderen Bürger sprechen kann und eventuell was Schlechtes oder was Böses sagen kann über den Staat oder gegen einzelne Staatsdiener, die uns als Sklaven sehen. Es ist interessant, es ist technologisch eine schöne Sache, wenn es denn ehrlich ist, davon muss ich im Moment ausgehen, aber was in Zukunft damit geschieht, da habe ich meine Zweifel, dass wir dann alle irgendwann verschlüsselt miteinander sprechen können. Wir werden sehen.
Diese Aktion oder was zuletzt passiert ist, dass Secure Smart von BlackBerry gekauft wurde, spielt natürlich den in die Hand, denn das Merkel-Phone, wo die Verschlüsselungssoftware für das Merkel-Phone, wie es immer so platt heißt, ist jetzt in amerikanischer Hand. Das heißt, die Algorithmen stehen dann auch den amerikanischen Geheimdiensten zur Verfügung. Die werden sich ja freuen, dass sie dann auch das Merkel-Phone wieder abhören können.
Tja, glaubst du wirklich, dass sie mal aufgehört haben damit?
Wenn der Secure Smart Algorithmus so gut ist, wie immer gesagt wurde und wie auch das BSI gesagt hat, dann wäre er nicht abhörbar gewesen. Ob es wirklich so ist, wissen wir nicht. Und das mit der Hintertür, gut, wenn der Staat daherkommt und sagt, das musst du machen, dann hat eine Firma wahrscheinlich kaum eine Möglichkeit, dagegen zu wehren, solange sie in Deutschland weiter bestehen will. Sie müsste dann wahrscheinlich ins Ausland gehen und versuchen, ihre Software hier zu verkaufen, wobei dann die Regierungen wieder einschreiten würden. Und wo auf der Welt, bitteschön, sollen die sich ansiedeln, wo keine Begehrlichkeit der Verhandlungsbehörden sind.
Ja, und selbst wenn, dann würde eben einfach eine solche Verschlüsselungssoftware auf dem Telefon für gesetzeswidrig erklärt. Das ist ja alles möglich. Also wer daran glaubt, dass wir irgendwann einmal, nicht nur in Deutschland, sondern überhaupt auf dieser Welt, mit Zustimmung unserer Regierungen geheim miteinander kommunizieren können, ja, der glaubt aber auch wirklich, dass der Osterhase dem Weihnachtsmann die Eier färbt.
Tja, muss man sich eben den Hut aufziehen.
Genau.
Apropos Hut. Wir hatten ja schon des Öfteren den Raspberry Pi dazwischen. Jetzt gibt es ja die neuere Version, den B+. Und für den B+ gibt es jetzt den Hat, den Hut, beziehungsweise ausgeschrieben heißt das Hardware Attached on the Top. Das ist ein Standard im Prinzip für ein Board, das man auf den B+ draufstecken kann, ist also nicht zu dem A und dem B kompatibel. Und das soll einige Intelligenz mitbringen. Etwas Ähnliches gibt ja schon in der Arduino-Welt mit dem Shield oder bei den Beagle-Boards das Cape. Diese Head-Platinen haben dann einen EEPROM-Chip an Bord, der vom Raspberry Pi erkannt wird. Und da kann er dann eben über diese Kennung, die Herstellerkennung, die Platinenkennung, kann er weitergeben, auslesen und kann dann entsprechende Treiber des Herstellers aus dem Netz laden. Wie gesagt, die Platine wird leider nicht zu dem alten A und B, was heißt alt, mit dem A und B kompatibel sein, aber sie wird mit den neuen B+ kommen. Das werden Erweiterungsplatinen damit kommen. Die Raspberry Pi Foundation hat den Standard jetzt erstmal öffentlich gemacht und die Hersteller können sich den jetzt runterladen. Das ist natürlich auch wieder ein Open Source Projekt, kann also ohne Lizenzgebühr geladen werden. Das Ganze funktioniert mit dem I²C-Bus, der ja über 2 Pins des GPIO schon draußen liegt. Darüber wird das EEPROM ausgelesen und darüber können dann die Treiber und sowas hochgeladen werden. Und damit kann man sich eventuell eine manuelle Konfiguration sparen, die ja beim Raspberry Pi einfach voraussetzt, dass man dann auch mal das Menü liest und dass man denn auch mal sieht, wie das funktionieren soll, die Libraries lädt. Eventuell macht es auch viel, ich habe es also selber erlebt, es macht teilweise viel Arbeit, die Libraries einzubinden, weil man immer an der falschen Ecke der Dokumentation guckt. Jedenfalls ist das eine schöne Entwicklung, die für den Raspberry Pi jetzt zur Verfügung steht. Man muss mal schauen, wie das auch mit den anderen Modellen, die angeblich Pi-kompatibel sein sollen, wird, ob die eventuell, also der Banana Pi oder sowas, ob die auch mit diesen Boards, mit diesem Headboards umgehen können. Und wenn, dann hätte man da eine neue Infrastruktur, wie man auch komfortabler für den Raspberry Pi oder kompatible Geräte Erweiterungen zusätzlich draufstecken kann und einfach in sein System integrieren. Du hast doch auch schon einen Raspberry Pi, Wolfgang.
Nein, 3.
Oh, Entschuldigung.
Ja.
Du hast ja mehr als ich.
Echt?
Ja.
Ja, interessante Entwicklung gerade in diesem Bereich von kleinen Rechnerplatinchen und die Leistung, die diese Dinger mittlerweile haben, ist schon ganz erstaunlich. Aber naja, das ist eben nun die Entwicklung. Und Entwicklung treibt manchmal merkwürdige Blüten. Schaue ich nach Schweden, denke ich nicht nur an Urlaub, sondern da denke ich auch an etwas, da weiß ich nicht so genau, ob die mich auf den Arm nehmen wollen, diese Schweden, oder nicht. Gut, klar ist, der Schwerlastverkehr in Schweden, der verbraucht 23% der Landesenergie, also das, was das Land überhaupt an Energie hat. Und jetzt versucht man da natürlich auf effizientere Methoden umzurüsten. Und man möchte jetzt Benzin- und Dieselfahrzeuge wirklich radikal reduzieren und viel mehr Biosprit und Elektroantrieb zum Einsatz bringen, vor allen Dingen hier im Transportwesen. So, und wie will man das denn nun machen? Ja, das ist eben jetzt der Punkt, wo ich sage, weiß ich nicht, ob die das ganz ernst gemeint haben. Man will sogenannte L-Wega bauen, also Elektrostraßen. Und auf diesen Elektrostraßen soll dann unter der Fahrbahndecke die Stromversorgung für diese Fahrzeuge sein. Das sind also akkubetriebene Fahrzeuge. Und die haben so wie früher die O-Busse, die Oberleitungsbusse, zwei so Stromabnehmer, die gehen hier nach unten. Und die sind also nicht wie die Straßenbahnschienen an der Straßenoberfläche, sondern die sind tiefer, so einen halben Meter tief im Asphalt drin oder bis zum halben Meter tief. So, und damit, das geht auch nicht vollständig durch, sondern die hören irgendwann wieder auf. In dieser Zeit sollen die Akkus in den Fahrzeugen nachgeladen werden und dann wieder ein Stückchen autark fahren können. So, ist diese Geschichte schon, sagen wir mal, technisch sehr aufwendig. Kommt jetzt noch etwas dazu. Und zwar wird diese Stromversorgung mit einigen 100 Volt passieren. Einige 100 Volt in der Straße. Ich weiß nicht, was passiert, wenn da Regen ist, ob die da als Regen destilliertes Wasser haben, damit da kein Kurzschluss passiert oder sonst was. Oder der Dreck, der da reinkommt und reinfällt. Also es ist schon irgendwo ein bisschen merkwürdig, wenn ich da unter der Straßendecke einige 100 Volt liegen habe auf Strecken von 50 Metern und da sollen sich die Fahrzeuge dann mit ihren Stromabnehmern, das wären ja dann U-Busse, Untergrund, nicht Oberleitung, sondern Unterleitungsbusse, da draufhängen, sollen 50 Meter lang Strom bekommen, um die Akkus aufzuladen, was auch immer das bringen soll. Und anschließend sollen die dann damit weiterfahren können. Also, egal wie, vielleicht verstehe ich es auch alles nicht, was man sich dabei gedacht hat, aber auf jeden Fall soll vom Flughafen Stockholm, Arlanda ist das, zu einem 12 Kilometer entfernten Logistikzentrum, Rosersberg, wenn es jemand kennt, diese Straße mit diesen stromführenden, unterbrochenen Schienen ausgerüstet werden. Im Verlauf der nächsten 15 Jahre, das Projekt läuft also bis 2030 sowas, und man denkt dann darüber hinaus, dass es dann vielleicht nicht nur für Lkw sein soll, sondern möglicherweise auch private Elektroautos auf diesen elektrischen Straßen, auf diesen L-Wegen fahren sollen. So, und das ganze System wird von Siemens zum Beispiel auch in Los Angeles getestet. Es ist also nicht nur eine Idee, die in Schweden realisiert werden soll, sondern hier gibt es auch andere Firmen, die es in den USA machen. Mir erschließt sich weder die Möglichkeit, wie man das technisch realisieren will, auf so kurzen Strecken mit so hoher Spannung so viel Energie zu übertragen, um Akkus aufzuladen, und wie man mehrere hundert Volt in der Straße quasi offen verlegen will. Aber ich werde mal sehen. Vielleicht werde ich irgendwann anderer Meinung sein. Nur im Moment sehe ich keinen Lösungsweg. Wenn mir jemand sagt, mach das so, wüsste ich nicht, wie ich das sicher für die Umwelt und effizient für die Fahrzeuge hinkriegen sollte. Fehlt mir der Verstand, Herr Schmitz. Brauche ich also den IBM-Computer?
Ja, vielleicht gibt es dann drahtlose Verlängerungskabel in die Straße rein.
Ja, die können ja vielleicht dickere WLAN-Kabel dafür nehmen.
Sowas in der Art. Ja, die müssen dann aber hochspannungsfest sein.
Genau.
Ich habe noch eine ganz kleine Geschichte. Bei der Black Hat-Konferenz war ja ein Vortrag angekündigt, wie man das Tor, also diesen Anonymisierungsdienst, umgehen kann. Der wurde ja kurzfristig abgesagt. Mhm. Und jetzt scheint auch rauszukommen, was da nun los war. Eine Gruppe, wer auch immer, weiß man nicht, eventuell ein Forschungsprojekt oder auch Kriminelle, haben versucht, das zu kompromittieren. Und zwar Tor ist ja ein dezentrales Netzwerk. Man kann seinen Rechner da zur Verfügung stellen. Es wird dann ein Dienst installiert, der ein Hidden Service, also ein versteckter Dienst installiert, der dann die Anfragen der User A verschlüsselt und B anonymisiert. Also die IP-Adresse des Users endet an dem Tor. Mhm. So, jetzt haben diese Gruppe eine große Anzahl von Knoten zur Verfügung gestellt. Teilweise 6,4% des Verkehrs liefen darüber. Und da die sehr stabil waren und sehr schnell waren, wurden die in diesem Tornetzwerk immer weiter upgegradet, erst als Entry Guard und später als Hidden Service Directory, also sowas ähnliches wie das DNS. Ganz platt gesagt, also bitte mich nicht verhauen. Da die jetzt aber so zuverlässig waren anscheinend im Tornetzwerk, wurde sehr viel Verkehr, wie gesagt 6,4%, über deren Knoten geleitet. Jetzt haben die diesen Directory Service, diesen DNS Service, den Hidden Service Directory, haben die kompromittiert und haben dadurch die IP-Adressen der User, also über ein paar Tricks, die IP-Adressen der User rauskriegen können und konnten so feststellen, wer zu welchem Zeitpunkt mit dem Tor-Netzwerk, also welche IP-Adresse mit dem Tor-Netzwerk Dialog geführt hat. Die Inhalte sind verschlüsselt gewesen, konnten sie nicht mitlesen, aber immerhin konnten sie IP-Adressen mitlesen. Das Ganze ist gelaufen, wahrscheinlich vom 30. Januar bis zum 4. Juli. Dann wurde das durch Zufall entdeckt von den Administratoren des Tor-Netzwerkes. Die haben daraufhin direkt erstmal diese Knoten abgeschaltet, aus dem Netz rausgenommen, haben einen Patch dafür entwickelt. Der ist auch mittlerweile verfügbar und ist ausgeliefert worden und sollte auch installiert sein. Und damit würde diese Angriffsmethode nicht mehr laufen. Jetzt kann man sich überlegen, wenn das die Gruppe war, die den Vortrag halten wollte auf der Black Hat-Konferenz, die waren ja nicht mehr in der Lage, das zu vorzuführen, weil ja der Tor hat Gegenmaßnahmen getroffen. Oder sind sie wirklich nur zurückgepfiffen worden von den Anwälten, weil es ungesetzlich war? Oder, eine Verschwörungstheorie gibt es natürlich auch, dass die Geheimdienste sich das sowieso schon länger zunutze machen, um Tor zu knacken im Prinzip. Und dass die nicht wollten, dass man in öffentlicher Klarheit erklärt, wie es funktioniert. Allerdings ist es jetzt rausgekommen, es ist dokumentiert, man findet im Internet auch Hinweise darauf, wie das gemacht worden ist. Und Tor ist anscheinend jetzt wieder sicherer, als es zuvor war. Das wollen wir hoffen. Allerdings ein bisschen Geschmäckle bleibt ja leider immer.
Egal wie, auf jeden Fall hätten die den Vortrag gehalten, wäre das eine Torheit gewesen.
Oha.
Ja, die DEFCON 22, die Hacker-Konferenz, da gab es ja eine ganze Menge Vorträge, interessante, böse, gefährliche und so weiter. Da wurde zum Beispiel auch die Open-Source-Software SnoopyNG in der neuesten Version vorgestellt. Über Python-Plugins kann diese Software Signale aus der Luft aufnehmen, RFID, Zigbee, NFC, GSM, WLAN, Bluetooth und so weiter, von allen Geräten, die eben ihre Informationen in die Luft blasen. Und das sind ja längst nicht nur Telefone und Tablet-Computer, sondern das sind auch Kameras, die auch einen GPS-Empfänger haben und so und auch per WLAN, Wearables, obwohl es da ziemlich ruhig geworden ist darum, aber die kommen wahrscheinlich bald wieder. Ja, und die haben dann das auch gezeigt und erklärt, dass man die Reichweite drastisch erhöhen kann, wenn man einen Copter nimmt und dieses Beagleboard Black, was diesen Empfänger da bedient, oder man kann natürlich auch ein Raspberry nehmen, dann da unten rannagelt und damit ein bisschen hochfliegt, und dann hat man natürlich einen ganz anderen Empfangsbereich, als wenn man auf der Erde sitzt, möglicherweise in irgendeinem Loch. Also, diese Informationen, die SnoopyNG dann koordiniert, die werden dann komplett mit MAC-Adresse und allem, was so dazu ist, an die WarDiver-Datenbank WeigelNet geschickt. Und da kann man dann sehen, erfahren, auswerten, wo welches Gerät sich aufhält, wo es sich häufig aufhält, wo es sich bewegt, welche Strecke es häufig bewegt und so weiter und so weiter. Mit welchen SSIDs es sich verbindet und so. Also, Auch hier muss man sagen, das ist alles nicht bösartig gemeint, aber es ist technologisch dargestellt, dass unsere Technik, die so viel Spaß macht, doch viel Gefahren mit sich bringt. Unser Shop bringt aber keine Gefahren mit sich. Nein.
Ja, die Gefahr, dass einem etwas gefällt und man was bestellt, die besteht. Ja,
das ist natürlich die Gefahr. Aber jetzt tun wir den Daumen nach hoch, sagen Tschüss, vielen Dank, dass Sie dabei waren.
Ja, vielen Dank und Tschüss.
Bis zum nächsten Mal.